Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort bringe ich Ihnen heute aus Offenbarung, Kapitel 22, und zwar die Verse 1 bis 5. Und wer eine Bibel dabei hat, möge das bitte mit mir aufschlagen und mitlesen. Offenbarung, Kapitel 22, die Verse 1 bis 5, wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom und von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das letzte Buch der Heiligen Schrift, die Offenbarung, die der Apostel Johannes empfing, sie handelt im Kern von dem endgültigen Triumph des dreieinen Gottes über den Satan und über die feindlichen Mächte des Bösen. Das heißt, für uns, auch in dieser Schrift, geht es um die Rettung des Volkes Gottes. Und diese Errettung hat verschiedene Stadien. Und hier wird uns das letzte Stadium, die Vollendung, geschildert. Das Buch der Offenbarung schließt mit der Botschaft, es ist Gott, der die neue Welt schafft. Es ist Gott, der Allmächtige, der da spricht, siehe, ich mache alles neu. Es ist nicht ein Mensch. Es ist auch nicht die Menschheit als Kollektiv, sondern es ist allein Gott, der die neue Weltordnung zustande bringt. Jeder Versuch des Menschen, die neue Weltordnung hinzubekommen, ist Rebellion gegen Gott. Wenn der Mensch auch nur anfängt, so etwas betreiben zu wollen, zeugt das vom Hass gegen Gott, denn Gott allein hat es sich vorbehalten, diese Welt zu erretten und diese Welt zu vollenden und diese Welt neu zu machen. Mit dem Abschnitt, unter den wir uns heute Morgen stellen, beginnt ein neues Kapitel. Es ist das letzte Kapitel der Heiligen Schrift. Aber wenn wir aus der Gemeindebibelfreizeit noch den Inhalt des Kapitels 21, also des unmittelbar davorstehenden Kapitels, im Sinn haben, dann ist es nicht schwierig zu sehen, dass es um die gleiche Thematik geht. Es geht noch immer um den Johannes schaute, als auf dem Thron sitzend. Wir lasen es in Offenbarung 21, Vers 5. Und auch hier in Offenbarung 22 ist von diesem allmächtigen Gott und Jesus Christus, dem Lamm, die Rede. Es ist interessant, dass Christus hier das Lamm genannt wird. In Offenbarung 22 schaut Johannes den Thron Gottes und den Thron des Lammes. Und von diesem Thron geht ein Strom reinen und lebendigen Wassers aus. Und noch einmal lesen wir von Gott, von dem Lamm in Offenbarung 22, Vers 3 dann. Also in einem gewissen Sinn setzt Offenbarung 22 die Botschaft fort, die wir bereits in Offenbarung 21 hörten. Das Zelt, die Hütte Gottes ist bei den Menschen. Mit anderen Worten, nun ist die Bundesgemeinschaft Gottes mit seinem Volk, mit seinen Völkern vollendet. Johannes darf weiterhin auf die Stadt, auf das neue Jerusalem blicken. Nicht auch der Ausdruck Straße, der in Offenbarung 22, Vers 2 erwähnt wird, er steht in enger Verbindung mit dieser Stadt. Vermutlich schaut Johannes hier die Hauptstraße oder die Prachtstraße. Aber das Wunderbare ist, schon heute, schon jetzt, schon in der Gegenwart, darf der Christ im Glauben, im Geist Bürger dieser Stadt sein. Unser Bürgertum oder unser Bürgerrecht ist jetzt schon im Himmel. Wir sind bereits jetzt im Geist zum himmlischen Berg, zum Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem gekommen, wie es einmal der Schreiber des Hebräerbriefes betont. Und wenn wir nun fragen, wenn wir die Frage stellen, ob die von Gott herabgekommene Stadt nun konkret materiell zu fassen ist oder irgendwie nur bildhaft, geistig, wie auch immer, dann lautet die Antwort: Das, was wir hier lesen, ist wirklich, es ist Realität. Es ist höchste Realität. Denn die himmlische Wirklichkeit ist realer im Licht der Heiligen Schrift als das, was wir hier mit unseren Sinnen wahrnehmen. Paulus schreibt einmal, das, was wir optisch sehen können, das ist zeitlich. Während das, was für uns jetzt noch unsichtbar ist, aber uns von Gott verheißen ist, das ist ewig. Worum es hier geht, das können wir am besten vergleichen mit unserem Auferstehungsleib, den wir einmal bei der Wiederkunft Christi bekommen werden. Einerseits wird dieser Leib unserem jetzigen Leib entsprechen, aber doch ist er ganz anders. Denn so führt Paulus aus, im Unterschied zu unserem Leib der Niedrigkeit, wie er ihn einmal nennt, ist unser zukünftiger Leib ein Leib der Herrlichkeit. Der Leib wird nicht mehr dann verweslich sein, sondern unverweslich. Er wird nicht mehr unehrenhaft sein, so betont Paulus in 1. Korinther 15, sondern herrlich. Er wird nicht mehr schwach sein, sondern kraftvoll. Und im Gegensatz zu unserem jetzigen, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt, Leib des Todes. Dieser Leib ist ein Leib, der dem Tod verfallen ist. Ob wir das, solange wir jung sind, wahrhaben wollen oder nicht, wir werden es noch merken, alle. Zu unserem gegenwärtigen Leib, der auch noch so häufig von Fleischlichkeit bestimmt ist und gegen Gottes Gebote sündigt, wird der zukünftige Leib uneingeschränkt vom Geist Gottes bestimmt sein. Er ist ein geistlicher, ein vom Geist bestimmter Leib. Unser zukünftiger Leib, so schreibt Paulus einmal, wird nicht mehr dem ersten Menschen Adam entsprechen, sondern dem Leib des Christus. Wir werden, so schreibt er, das Bild des Himmlischen tragen. Kurzum, was Johannes hier schaut, ihr Lieben, das sind Realitäten, das sind ewige Realitäten. Allerdings können wir von diesen Realitäten nur sprechen in Worten der Analogie, der Entsprechung. Unsere Sprache hat gar keine andere Möglichkeiten, als Vergleiche mit Irdischem zu ziehen und so über irdische Sachverhalte Himmlische deutlich zu machen. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5, setzt also die Vision fort, die Johannes in Offenbarung 21 geschaut hat. Aber indem wir hier gleich am Anfang lesen, und er zeigte mir, so beginnt ja Kapitel 22, ist damit doch irgendwie ein Einschnitt zum Ausdruck gebracht. Es ist jetzt ein neuer Abschnitt. Und so haben wir einerseits zwischen Offenbarung 21 und Offenbarung 22 es mit einer einzigen Vision zu tun. Aber ich sag mal, es ist so wie in der Dunkelheit, in einem dunklen Raum, wenn wir mit einer Taschenlampe hantieren und einmal die eine Ecke und dann die andere beleuchten. Je nachdem, was wir gerade anstrahlen. Und wenn wir das beachten, dann erfassen wir, dass hier in Offenbarung 22 der Blick des Johannes umfassender ist, ausgedehnter, aber auch, ich sag mal, durchdringender. Hier kommt das, was Johannes schauen sollte, gewissermaßen auf den Punkt. Bevor wir aber nun in Offenbarung 22, 1 bis 5 genauer eingehen, möchte ich, dass wir das, was unmittelbar im Anschluss an diese Vision geschrieben steht, nicht unbeachtet lassen. Nicht, wir hatten diese Verse vorhin ganz bewusst in der Gesetzeslesung gehört. Ich erinnere noch einmal daran. In diesen Versen 6 bis 21 wird dreimal davon gesprochen, dass Jesus Christus wiederkommt. Ihr Lieben, das ist das wirklich nächste wichtige Ereignis. Johannes betont nicht nur, dass das, was er schaute und dann aufschrieb, gewiss und wahrhaftig ist. Man achte darauf, gleich Vers 6, sondern er fügt sogar hinzu, dass derjenige, der diese Worte bewahrt, glückselig ist. Vers 7. Mit anderen Worten, das intensive Studium der Offenbarung, das Beschäftigen mit der Ewigkeit, mit dem Ewigen, das hat praktische Konsequenzen jetzt schon für unser Leben. Es sind nicht einfach nur interessante Informationen, die man irgendwie freibleibend zur Kenntnis nehmen kann oder gar achselzuckend an sich vorüberrieseln lassen kann, etwa mit der Bemerkung, na wenn schon, oder auf gut Neudeutsch, so what? Die einzig denkbare Folgerung aus dem, was wir hier vernehmen, ist Heiligung, ist der Aufruf, ein Leben voll und ganz auf Gott ausgerichtet zu führen. Das schreibt Johannes auch. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte, er übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige, er heilige sich weiter. Mit anderen Worten, fange bereits heute an, diese Stadt der Ewigkeit zu suchen. So wie es einmal der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt. Er schildert hier die Erzväter, nicht wie Abraham aus Ur gezogen ist und dann nach Haran und dann wieder zurück nach Kanaan und dann eigentlich bis zum Berg Moria. Da hört er eigentlich erst die Reise auf, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Moria, das ist eigentlich Jerusalem, das ist das irdische Jerusalem. Aber was sagt der Schreiber des Hebräerbriefes? Er schreibt, die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, sie suchten nach einer besseren, nach einer himmlischen Stadt, deren Baumeister Gott ist, die Gott für sie bereitet hat. Bei all dem, was sie hier auf Erden taten, das Eigentliche war das Himmlische. Lasst uns das den Vätern nachmachen, nach dieser himmlischen Stadt trachten. Such den Thron Gottes, trachte nach seiner Herrschaft und überwinde im Glauben diese Welt, auch mit ihren Versuchungen. Das ist unser Auftrag in der Gegenwart, ein heiliges Leben zu führen. Aber nicht nur das. Ganz am Ende der Offenbarung wird auch noch etwas gesagt. Für diejenigen unter uns, die Jesus Christus noch gar nicht kennen, ist das, was Johannes geschaut hat, eine Aufforderung zur Umkehr. Komm, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Wie deutlich kann man es noch sagen? Wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm, komm du, dessen Seele in dieser Welt des Todes, auch der Todesverfallenheit nach wahrhaftigem Leben schmachtet, komm. Komm, der du in der Wüste dieser Welt am Verdursten bist. Komm, komm zum erfrischenden Wasser des ewigen Lebens. Mit anderen Worten, wenn wir von dem kommenden neuen Jerusalem hören, dann geht es dem Heiligen Geist um das Heute. Es geht darum, mit dem froh und gewiss machenden Ausblick auf das Kommende uns für das Heute zuzurüsten, sodass wir heute, jetzt, in der Gegenwart, fest auf Gott, den Vater und Christus ausgerichtet sind und unser Leben führen. Und zwar gerade in einer Zeit, in der uns die Weltgeschichte immer trüber und düsterer erscheint. Ein rechter Hörer und Leser der Offenbarung ist nicht irgendein Hansguck in die Luft, sondern er ist einer, über den Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Ich zitiere, 1. Johannes 3, Vers 3. Wer diese Hoffnung auf ihn, auf Jesus Christus hat, der reinigt sich, so wie er rein ist. Da gibt es ein Fremdwort dafür. Er antizipiert das, was einmal sein wird, jetzt schon für seine Gegenwart. Offenbarung 22 setzt ein mit der Aussage, er zeigte mir. Seine Vision. Vision ist nicht eine Träumerei. Ist nicht eine Spinnerei. Berichte über Visionen, in denen Menschen hineinschauen durften in diese Herrlichkeit, gibt es ja zahlreiche. Aber wisst ihr, was auffällt bei diesen Visionen? Menschen, die einmal eine solche Vision hatten, die einmal nur für wenige Augenblicke hineinschauen konnten in die Herrlichkeit, die waren dadurch für ihr gesamtes restliches Leben bestimmt. Sie konnten es nicht einfach mehr vergessen. Nicht, da war Jesaja. Im Todesjahr Usias betritt er den Tempel, nichts ahnend. Dann heißt es, er sah nur den Saum von Gottes Gewand, also sozusagen nur das Äußerste. Und dann sah er Seraphim, die über ihm standen und eines sagten, eines ausriefen und dabei ihre Angesichter und alles, was sonst noch war, bedeckten. Und sie riefen aus, heilig, heilig ist Gott, der Herr. Wenn ihr das Buch Jesaja einmal insgesamt lest, dann werdet ihr merken, wie oft Jesaja Gott als den Heiligen bezeichnet. Davon war er gepackt, das erfasste ihn zutiefst. Er hatte es begriffen, dass Gott heilig ist. Oder nehmen wir einen anderen Propheten. Wir hatten vorhin in der ersten Schriftlesung von ihm gehört, Hesekiel. Hesekiel sieht am Anfang Gott auf einem Wagen. Das ist natürlich kein UFO, um hier jedes Missverständnis mal auszuräumen, sondern was wird Hesekiel daran zum Ausdruck gebracht? Hesekiel war verschleppt worden als Priester von Jerusalem nach Mesopotamien. Da schaute er dies. Und Gott macht ihm damit eines deutlich. Ich bin nicht gebunden an ein steinernes Haus, ich bin beweglich, gewissermaßen mobil. Und wenn ihr das den Propheten Hesekiel durch die Bank lest, also bis zum Ende, dann erkennt ihr es, wie Gott einmal aus dem Tempel herausgeht, in seiner Herrlichkeitswolke, Schritt für Schritt, weil Götzendienst, weil Gottlosigkeit da ist. Schlimmster Okkultismus. Lest mal Hesekiel 8. Dann kehrt Gott wieder heim, aber in das Heiligtum, das er sich bereitet hat. Hesekiel war von dem, dass Gott mobil ist, erfasst. Das prägte alles, was er später erlebte. Oder kommen wir ins Neue Testament. Da ist Paulus. Saulus hieß er damals noch und er reiste nach Damaskus, wutschnaubend. Jetzt muss ich die Christen auch da noch umbringen. Und auf dem Weg dorthin, da bekommt er ein Licht, eine Erscheinung. Und er hat nur noch eine einzige Frage. Nämlich die Frage, wer bist du, Herr? Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, wie es weiterging. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Aber noch Jahrzehnte später, Paulus ist inzwischen in Philippi. Er schreibt an die Philippa, er ist im Gefängnis in Rom. Da schreibt er an die Philippa, ich habe eine Sehnsucht in meinem Leben. Ich will Christus erkennen. Ich kenne immer noch nicht alle Seiten von Christus. Wer ist dieser Christus? Und nach diesem Kleinod der himmlischen Berufung trachtet Paulus. Das bestimmte sein gesamtes Leben. Und so ist es auch hier bei Johannes. Er wird von den damaligen politischen Machthabern auf eine Insel verbannt, auf die Insel Patmos, ein ödes Eiland. Und als ihm Christus dort erscheint, da fällt dieser Mann zu Boden, wie tot. So lesen wir in Offenbarung 1. Warum? Warum eigentlich? Er kannte doch Christus. Dem Johannes wird hier eines deutlich. Dieser Christus ist der, der die Weltgeschichte, auch die Kirchengeschichte, lenkt. Er führt sie. Und zwar durch alle Gerichte, alle Verfolgungen, auch der Gemeinde hindurch. Was Johannes hier lernen soll, ist, dass durch all die Geschichtsläufe hindurch und all das, was wir wahrnehmen in der Geschichte, wir eines erkennen sollen. Wir sollen darin hören, die Schritte des wiederkommenden Christus. All diese Gerichte, sie gehören dazu, dass Christus kommt und dann seine Macht in Herrlichkeit antritt. Sie sind alle nur vorausgehend. Ja? Jesus selbst spricht einmal von Wehen. Wehen sind nicht an sich da, sondern sie sind dafür da, dass dann eine Geburt erfolgt. Und so wird die Geschichte gesehen, gezeigt, wie die Geschichte verläuft. Und gleich am Anfang der Offenbarung heißt es gleich in Vers 1, all dies muss geschehen. Es ist das apokalyptische Muss dessen, der souverän diese Weltgeschichte vom Großen bis ins Kleinste lenkt. Und hier in Offenbarung 22,1 zeigt dem Johannes in der letzten Vision einer der Engel diese Vision. Wir sollten das nicht zu schnell überlesen, der von Gott dazu zunächst ausersehen war, goldene Zornesschalen, also ein Gericht über diese Menschheit auszugießen. Wenn wir unseren Zorn, unsere Wut auskippen würden, nicht, wie würden wir das machen? Wir würden das machen in Kübeln von Dreck und von Wut, oder? Aber was macht Gott? Er nimmt dafür goldene Zornesschalen. Gottes Gerichte sind nicht willkürlich, sind nicht aus dem Affekt heraus, sondern sie sind sehr dosiert, aber auch sehr heilig, dass eines zum Ausdruck kommt, dass Christus endlich die Macht ergreift hier auf dieser Erde. Darum geht es. So bringe ich Ihnen heute das Wort Gottes aus Offenbarung 22, 1 bis 5 unter dem Thema das Ende ohne Ende. Das Ende ohne Ende, die Vollendung der Herrlichkeit. Ich habe 3 Punkte. Erstens, das Ende ohne Ende ist herrlicher als der Beginn. Zweitens, das Ende ohne Ende ist die uneingeschränkte Herrschaft Gottes. Drittens, das Ende ohne Ende ist die Erfüllung unseres Daseinszwecks. Beginnen wir mal mit, das Ende ohne Ende ist herrlicher als der Beginn. Nicht, wir hatten bereits in Offenbarung 21 von der Stadt gehört, von dem neuen Jerusalem. Es ging um die Braut des Lammes. Johannes hatte von goldenen Mauern, Stadttoren und Straßen berichtet. Und dabei ging es, wenn man so will, um äußere Details. Aber nun schaut Johannes gleichsam aus der Vogelperspektive in das Innere der Stadt. Er blickt in das pulsierende Herz dieser Metropole. Er schaut gleichsam in ihr Wesen. Und da wird aus der Stadt ein Garten. Gleichsam eine Gartenstadt. Nicht das Erste, was der Seher Johannes erblickt, das ist ein Strom des Lebens und Bäume des Lebens. Natürlich kommt uns dabei der Garten Eden in den Sinn. Dieser von Gott geschaffene Garten war am Beginn der Zeiten herrlich. Er war voller köstlicher Früchte. Vor allem aber war er der Ort, an dem Gott mit dem ersten Menschenpaar Gemeinschaft hatte. Aber der Garten Eden war auch der Ort der Verführung, der Lüge, des Betrugs. Die Schlange log und verführte erst Eva und gleich danach auch Adam. Und das Bestreben des ersten Menschenpaares, das von dem Gerede der Schlange angestachelt worden war, sie könnten Gott gleich sein, wenn sie von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Das machte sie gegenüber Gott misstrauisch. Wir kennen die Begebenheit, die es dann weiterging. Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen. Jammer, Fluch, Elend, Tod waren die Folgen dieser Übertretung. Denn Adam war das Haupt der Menschheit. Und insofern das, was er tat, hatte dann Konsequenzen für alle weiteren Menschen. Genauso wie das, was Christus an Gerechtigkeit erworben hat, für die neue Menschheit Konsequenzen hat, also für uns, die wir glauben. Dann am Ende, wie wir es hier lesen, ja, da ist wieder von einem Garten die Rede. Ist alles wiederhergestellt? Nein. Es ist viel herrlicher als am Anfang. Viel, viel herrlicher, als es war vor dem Fall. Nicht? Ich will das nur an einem Beispiel deutlich machen. Ihr Lieben, wir bekommen nicht, wenn wir glauben, die Gerechtigkeit Adams, wie sie vor dem Fall war. Sondern wir bekommen die Gerechtigkeit Christi. Die Gerechtigkeit Gottes wird uns zugeeignet. So schreibt es der Apostel im Römerbrief, Kapitel 3. Und das ist mehr, wesentlich mehr. Das ist vollendete Gerechtigkeit. Das Erste, was dem Apostel Johannes hier gezeigt wird, ist ein reiner Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Nicht? Auch bei dem Garten Eden lesen wir von einem Strom, der den Garten bewässert, in dem Adam und Eva einst lebten, der sich dann in vier Ströme aufteilte, in 1. Mose 2, Vers 10, und dann die gesamte Erde, so heißt es, bewässerte. Aber bei diesem Strom hier, in Offenbarung 22, da geht es nicht um Wasser im Sinne von H2O. Vielmehr geht es um den Strom des wahrhaftigen, ewigen Lebens. Hier geht es um einen Strom, der nicht nur erfrischt und erquickt, sondern der uns verwandelt. Die Quelle dieses Stromes ist auch nicht irgendeine irdische Anhöhe, von der herab dann der Strom fließt, sondern wo kommt dieser Strom her? Er entspringt aus dem Thron Gottes und des Lammes. Während seines Dienstes auf Erden trat Jesus Christus einmal, und das heißt ausdrücklich am letzten Tag des großen Festes, das war das Laubhüttenfest, in Jerusalem auf. An diesem Tag zogen die Priester in einer feierlichen Prozession vom unteren Ende der Stadt Davids, da ist der Teich Siloah, herauf durch die Stadt Davids hin zum Tempel. Und sie trugen ein Fass oder ein Gefäß voller Wasser von diesem Teich Siloah hinauf auf den Tempel. Und dieser heiligen Prozession stellte sich Jesus entgegen und rief mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt oder wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir. Das war eine Provokation an diesem Tag. Und er trinke bei mir. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und gleich darauf folgt die Erklärung des Johannes. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Es ist deutlich, mit den Strömen lebendigen Wassers ist der Heilige Geist gemeint. Denken wir auch an Aussagen in den Psalmen. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du deine Menschen. Oder nehmen wir das Wort aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 18. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein. Und aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim, das war ein Salztal, da gab es nur salzige Tümpel, bewässern und damit neu machen. Wir lasen vorhin Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Auch hier ist von einem Wasserstrom die Rede, zunächst ein Rinnsal, und das wird dann immer mehr zu einem Strom, der aus dem Tempel fließt und dann alles gesund macht, hineinfließt in das Tote Meer. Ist ja bekanntlich ein sehr salzhaltiges Meer, und dann auch in das Mittelmeer. Und alle diese Weissagungen sind nur Bilder, sind nur Vergleiche für das, was in der Vollendung geschehen wird. Sie weisen hin auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, in der es dann keinen Tempel mehr gibt, sondern einer regiert, und das ist Gott. Gott, der Allmächtige und das Lamm. Also das, was hier strömt, das ist in Wahrheit der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist hat niemand ewiges Leben. Es ist der Geist aus Gott, der uns offensichtlich auch in der Ewigkeit weiterhin immer mehr und immer weiter umwandeln wird, hinein in das Bild des Sohnes Gottes. Paulus gebraucht hier einmal das Wort von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir könnten gleichsam sagen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es wird immer herrlicher. An den Ufern dieses Stromes, der vom Thron Gottes und des Lammes quillt, sieht Johannes dann Bäume des Lebens. Eigentlich ist hier nur, wie es richtig übersetzt ist, von einem Baum des Lebens die Rede in Vers 2. Aber das liegt daran, dass im Griechischen das Wort Baum, ich sag mal, so etwas wie ein Kollektivbegriff ist. Also wie wir zum Beispiel sprechen von Wald oder von Obst oder von Vieh. Das sind auch alles Kollektivbegriffe. Und so gibt es im Griechischen eben auch diesen Begriff des Baumes, aber dabei denkt man an ja, ein ganzes Baumgefilde, ja, ein gebäumiges, wenn man es so will, kann man es übersetzen, eine Mehrzahl von Bäumen. Und diese Mehrzahl von Bäumen, die wachsen am Strom des Lebens, so wird es uns bereits geschildert von dem Propheten Hesekiel. Und natürlich ist der Baum des Lebens ein Wegweiser hin zu dem Holz, von dem her unsere Erlösung entspringt, dem Kreuz Christi. Noch einmal, auch der Baum des Lebens, der ja neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auch in der Mitte des Garten Edens stand, ist natürlich ein Hinweis darauf. Aber am Ende ist alles viel herrlicher, viel wunderbarer, viel großartiger, als es am Beginn der Zeiten war. Auch bereits der Baum des Lebens im Garten Eden hatte lebensgebende Eigenschaften. Deshalb war es Gnade, dass Gott nach dem Sündenfall Adam und Eva daran hinderte, weiterhin vom Baum des Lebens zu essen. Denn was hätte das bedeutet? Es hätte bedeutet, dass wir unendlich weiterleben, aber in der Gottesferne, in der Trennung von Gott. Und damit würden wir unsere eigentliche Bestimmung, zu der wir geschaffen sind, verfehlen. An diesem Baum, so bemerkt Johannes weiter, hängen nicht nur Früchte, die einmal im Jahr wachsen. Nicht so, wie es in der Regel in unseren Breiten der Fall ist oder manchmal bei Feigenbäumen wohl zweimal im Jahr, sondern 12-mal im Jahr. Das ist Fülle. Ausdrücklich heißt es hier, jeden Monat bringen die Bäume Früchte hervor. Ich will es übrigens nicht ausschließen, dass es auch in der Ewigkeit nicht so etwas gibt wie Zeitlosigkeit, sondern durchaus Ewigkeit verbunden ist mit einem Fortschreiten in der Zeit. Für unser Denken ist Zeit immer in irgendeiner Weise verknüpft mit Vergänglichkeit. Im Horizont unserer Erfahrungen meint Zeitlichkeit immer Hinfälligkeit, Zerfall. Was aber ist, wenn in der Ewigkeit bei dem Begriff der Zeit nicht an Verfall, an Auflösung zu denken ist? Was ist, wenn Zeit nicht mehr verbunden ist mit Zersetzung, Fäulnis, Vermoderung oder Verderbnis, sondern mit einer immer weiteren Zunahme von Leben, Licht, Liebe? So wie Paulus es einmal schreibt, ich habe es eben gerade schon erwähnt, in 2. Korinther 3, Vers 18, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir verwandelt. Offensichtlich ist der bei uns, bei der Wiederkunft Christi, geschenkte, perfekte Leib, die perfekte Herrlichkeit noch immer steigerbar. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber warten wir ab. Dann lesen wir hier von den Blättern der Bäume, die zur Heilung der Völker, der Nationen dienen. Während die Früchte des Baumes zur Nahrung dienen, sind die Blätter hier heilende Arzneien für die Kranken. Nicht einst waren es die Blätter, die Adam und Eva dazu dienten, um dahinter ihre Schande, ihre Nacktheit und ihre Scham zu verbergen. Jetzt aber werden genau diese Blätter ein Mittel, um Leiden zu heilen. Und übrigens, ich denke hier auch an psychische Leiden, an die Traumata, die wir möglicherweise lebenslang wie eine Bürde mit uns herumschleppen. Oder auch unsere Charakterschwächen, die uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung unseres Lebens machen. Übrigens, ich weiß nicht genau, ob ich die Aussage überinterpretiere, wenn ich auch einmal darauf hinweise, dass hier von der Heilung der Völker bzw. der Nationen gesprochen wird. Nicht damit ist einerseits gesagt, dass das neue Jerusalem kosmopolitisch sein wird. Es wird der Ort sein, in dem Menschen aus allen Völkern und Kulturen Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, aus allen. Aber andererseits scheint nach wie vor es doch einzelne Völker und einzelne Nationen zu geben. Völker, die voneinander unterscheidbar sind. Oder andersherum formuliert, im Himmel wird es keinen multikulturellen Menschheitseinheitsbrei geben. Jedenfalls müsste das erst noch aus der Heiligen Schrift bewiesen werden. Ich weiß, wenn man das heute sagt, dann klingt das fast wie Rassismus. Aber wir sollten hier nicht übersehen, dass der Begriff Rassismus heutzutage der neue marxistische Klassenkampfbegriff ist. Nicht bei Marx war es die Arbeiterklasse, dann in der Frankfurter Schule waren es die Studenten und die Intellektuellen. Aber das haute alles nicht hin als revolutionäres Potenzial für die Linken. Und nun haben sie eben heute als Träger des Klassenkampfes die angeblich unterdrückten Rassen herausgefunden. Wenn es im Himmel unterschiedliche Nationen geben wird, dann ist damit übrigens nicht ein Plädoyer gegeben für Nationalismus und schon gar nicht für die Idee in einer der Überlegenheit eines Volkes über ein anderes Volk. Nicht so, meine Nation, das ist die tollste oder so ähnlich. Aber wir sollten aus der Heiligen Schrift auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass Völker und Nationen nicht irgendein beliebiges Sammelsurium von Menschen sind, die denselben Pass besitzen, sondern nach der Sintflut, man lese einmal 1. Mose 10, sind die Völker gebildet aus den Familien und den Sippen und sich von daher zusammensetzten. Natürlich kann es dann auch jeweils einen Wechsel in der Volkszugehörigkeit geben. Denken wir etwa an Ruth, die dann sagte, dein Volk ist mein Volk. Aber das ist die, ich sag mal, die Ausnahme. Ein multikultureller Menschheitseinheitsbrei, den sich die Eliten ausgedacht haben, entspricht meines Erachtens nicht dem, was die Heilige Schrift beabsichtigt. Das müsste, ich wiederhole es, noch einmal aus der Heiligen Schrift begründet werden. Übrigens heißt das nicht, dass wir in der Gemeinde, was weiß ich, Apartheid oder Ähnliches einführen. In Amerika spricht man jetzt von dem Kinismus. Das ist nicht der Sinn der Sache. In der Gemeinde gilt Einheit. Einheit über alle Schranken hinweg. Aber das muss es nicht unbedingt heißen, bis in alle Ewigkeit, dass alle Unterschiede aufgelöst sind. Offenbarung 22, Vers 3, kein Fluch wird mehr sein. Nicht zunächst hatte Johannes in Anlehnung, aber auch in Kontrast zum Garten Eden die vollendete Herrlichkeit geschildert, als pures, als reinstes Leben, das uns aus Gott, dem Vater und dem Lamm überströmend zufließt. Und wenn nun die Aufmerksamkeit von Johannes darauf gelenkt wird, dass im Himmel keinerlei Fluch mehr sein wird, dann steht das natürlich auch im Horizont der einstigen Ereignisse im Garten Eden. Nicht damals sprach Gott den Fluch über die Schlange und dann verfluchte er den Ackerboden, sodass Adam von nun an im Schweiße seines Angesichtes arbeiten muss, bis er zurückkehrt zum Staub, von dem er genommen ist. Der Fluch endet im Tod. Wenn es hier nun also heißt, dass kein Fluch mehr sein wird, dann erinnert dies einerseits an die Ereignisse im Garten Eden, aber es steht im Kontrast dazu. Denn nun ist kein Fluch mehr da, kein Tod. Stattdessen erwartet uns überfließendes Leben, höchste Glückseligkeit und eine unser gesamtes Wesen zutiefst erfüllende Freude. Tatsächlich wird das Ende nicht nur zu dem Beginn zurückkehren, sondern am Ende wird alles viel, viel herrlicher sein. Aber das ist nicht alles, was Johannes hier am Schluss noch schauen darf über den Himmel. Der zweite Punkt ist, das Ende ohne Ende ist die Herrschaft Gottes. Ihr Lieben, am Ziel aller Wege steht Gott. Gott als der einzige Herrscher. Das ist das Entscheidende. Das wirklich Entscheidende im Himmel ist nicht irgendwelche Segnungen, die wir empfangen werden. Diese auch, ja. Aber das schlechthin Wichtige ist, dass endlich Gott das Sagen hat. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, wie es in Vers 3b hier heißt. Endlich wird der das Regiment uneingeschränkt und sichtbar ausüben, der es allein verdient. Jesus Christus. Endlich er und er allein. Christus, der auf dem Thron sitzt, der wird hier als das Lamm bezeichnet. Das ist nicht unwichtig. Tatsächlich ist die Grundlage für die Herrschaft Christi sein Sieg auf Golgatha, als er dort für uns das ewige Leben und die ewigen Heilssegnungen erwarb und dem Teufel den Kopf zertrat. Ja, ihr Lieben, da ist der helle, der erfrischende Strom des Lebens. Und du, der du geistlich müde und matt bist, du darfst heute schon im Glauben dorthin eilen und trinken daraus. Es gibt für dich lebendiges Wasser. Es wachsen an den Ufern des Stromes unübersehbar viele Bäume des Lebens, die reichlich und vielfältige Frucht tragen. Und hinzu kommen die Blätter, die allen deinen Schaden heilen werden. Aber weißt du, was vor allem anderen im Himmel ist? Das ist, dass Gott und das Lamm dort präsent sind. Dass im Himmel der dreieine Gott der Mittelpunkt ist. Dass sein ewiger Thron im Zentrum steht und endlich seine Autorität uneingeschränkt gilt. Und von diesem dreieinen Gott strömt seine unaufhörlich sich verzehrende Liebe aus. Es ist dieser Thron Gottes, um den auch das gesamte soziale Leben kreist. Das heißt, seine Knechte werden ihm dienen. Und bei diesem Dienen Tag und Nacht, wie es an einer anderen Stelle in Offenbarung heißt, geht es um Gottesdienst. Es wird sein Gottesdienst ohne Ende. Was heißt das? In den himmlischen Gottesdiensten, ihr Lieben, wird es keine Predigten mehr geben. Keine Wortverkündigung. Im Himmel benötigen wir nicht das Hören auf das Wort Gottes. Da benötigen wir keine Ausrichtung mehr auf Gott, das Lamm. Wir benötigen auch keine Korrektur mehr, keine Wegweisung, keinen Trost mehr, keine Aufmunterung mehr. Auch werden wir im Himmel nicht mehr die Bibel studieren. Ja, so stellten sich das die Juden vor, dass sie bis in alle Ewigkeit die Tora studieren können. Nein, aber eines wird im Himmel sein und bleiben. Anbetung. Liturgie. Lobpreis Gottes. Die Knechte werden ihm dienen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Dazu hat er uns erlöst. Um Gott Herrlichkeit, Ehre, Ruhm, Lob, Preis darzubringen. Und darum sollten wir übrigens schon mit diesem Dienst hier auf Erden im Gottesdienst beginnen, ihn gewissermaßen einüben. Durch aktive Beteiligung, durch aktives Gottloben, durch Singen und durch Bekennen, nicht nur mit unserem Mund, sondern auch mit unserem Herzen. Denn das wird unsere Aufgabe sein in alle Ewigkeit. Dieser Dienst beginnt damit, wenn du dich bekehrt hast. Denn Bekehrung heißt nichts anderes, als dass du nicht mehr nach dir fragst, dass du dich nicht mehr um dich selbst drehst, sondern um Christus und ihm dienst. Das ist mein dritter Punkt. Das Ende ohne Ende. Das ist die Erfüllung unseres Daseinszweckes, die Verse 4 und 5. Was ist denn unser Daseinszweck? Wozu leben wir denn hier auf dieser Erde? Wozu hat Gott uns geschaffen? Wir hatten eben gerade schon eine Antwort darauf bekommen, um Gott zu dienen, um Gott anzubeten. Das heißt konkret, um ihn wiederzuspiegeln. Als Bild Gottes, denn so sind wir von Gott geschaffen. Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. das bedeutet Opfer. Wir legen unseren Leib jetzt schon als ein Opfer hin. Für Gott, für unseren Nächsten. Johannes schaut hier, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Damit gelangt das Geschöpf, das im Bild Gottes geschaffen worden ist, endlich zu seiner Bestimmung, nämlich Gott wiederzuspiegeln. Und so immer und immer mehr und mehr hinein verwandelt zu werden in sein Bild. Das ist das Ziel. Nicht einst segnete Aaron das Volk Israel unter anderem mit dem Ausspruch: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Mit diesem Segen werden wir auch jeden Sonntag entlassen am Ende des Gottesdienstes, hinein wieder in den Alltag. Hier im Himmel endlich strahlt Gottes Angesicht ohne jegliche Trübung auf unser Angesicht. Sie werden sein Angesicht sehen. Dass Gottes Name auf der Stirn seiner Knechte steht, das war damals allgemein bekannt, was das heißt. Er ist mein Knecht, er ist mein Sklave. Da stand nämlich der Besitzer dieses Sklaven. Das dürfen wir sein. Ihm dienen bis in alle Ewigkeit. In der ersten Schöpfung, und zwar sogar noch vor dem Fall, ist einmal von Finsternis die Rede, die Gott dann am ersten Tag der Schöpfung vom Licht schied. Aber wisst ihr, in der Vollendung, da wird es keine Finsternis mehr geben. Auch keine Gestirne. Es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht die Menschen eines Leuchters. Warum? Weil eine Leuchte da ist, ein Licht. Und das ist Gott. Das ist der dreieine Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Unsere Hoffnung ist insofern der ewige Tag. Es wird einzig und allein das Licht Gottes sein. Glanz, Pracht, die auf den Angesichtern derer widerstrahlt, die Gott gehören. Der abschließende Satz der letzten Vision, die wir in der Bibel haben, sie lautet: Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, hatten wir nicht eben gerade gehört, dass wir Gott dienen werden? Wieso steht hier denn plötzlich vom Herrschen etwas? Und tatsächlich besteht in unserem Denken ein Gegensatz zwischen Herrschen und Dienen. Nicht? Entweder man gehört zu denen, die da oben sind, dann hat man was zu sagen, und den anderen, denen wird gesagt, was sie zu tun haben. Aber weißt du, bereits in der ersten Schöpfung, noch vor dem Fall, war das von Gott völlig anders gedacht. Adam war dazu bestimmt, über alles zu herrschen. Er erhielt den Auftrag, sich die gesamte Erde untertan zu machen. Aber das alles sollte er tun. In der Unterordnung unter Gott. Herrschen und dienen ist da also kein Unterschied. Bereits jetzt übrigens sind wir als Bürger dieses Reiches, dieses Himmelreiches, dazu berufen, wie Paulus es einmal sagt, im Leben zu herrschen. Und weißt du, was er hier mit im Leben herrschen meint? Er meint, dass wir uns nicht mehr bestimmen lassen von unseren Leidenschaften, von unseren Lüsten, sondern dass wir sie beherrschen. Das ist das Thema von Römer 5, 6, 7 und 8, durch den Geist Gottes. So können wir jetzt schon das Herrschen einüben in unserem Leben und dann auch im Blick auf unsere Umgebung. Oetinger, ein Theologe aus Süddeutschland aus dem 17., 18. Jahrhundert, hat es auch einmal folgendermaßen formuliert: Die Fürbitte der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes schon heute. Und tatsächlich sind wir in diesem Sinn berufen, nicht nur Priester zu sein, sondern auch Könige. Wir hörten das in den vergangenen Tagen, ich meine von Ludwig. Aber im himmlischen Reich wird unser Teilhaben am Herrschen, denn auch dazu sind wir geschaffen, ohne Ende sein. Es wird kein Ende haben. Es wird ein ewiges Herrschen sein. Es wird Herrlichkeit in Vollendung sein. Oder so wie es Augustinus einmal formulierte, es wird ein Ende ohne Ende sein. Amen.